herzlich willkommen beim Podcast Macher und Denker. Heute bei uns zu Gast sind die Psychiaterin Esther Boschar und der Food-Influencer Noah Bachofen. Sie sprechen über Küchenpsychologie, Burnouts und Fondue mit Rivella. Die Fragen stellen Lukas Leutzinger und Fabian Gull.
Noah, hat jemand, der berufshalber kocht, eigentlich ein Lieblingsessen?
Eine gute Frage. Ja, tatsächlich habe ich eins, aber nur mir mal zurechtgelegt für Fragen wie diese, also für eine Interviewformatfrage. Und zwar sage ich dann immer das Käsefondue. Ich liebe Käsefondue, aber ich finde es eigentlich, sich festzulegen auf ein Lieblingsessen, extrem schwierig, weil es natürlich davon abhängig ist, wie ist das Wetter, Saisonalität, was hat man davor gegessen etc. Aber das Käsefondue, damit kann ich mich gut identifizieren irgendwie.
Und Käsefondue bereitest du ja teilweise auch mit Rivella zu.
Ja, auch schon gemacht, ja. Aber das war vor allem für ein Video, was natürlich auch in Kooperation war mit Rivella zusammen. Und für mich war das eigentlich logisch, dass das schmeckt, weil man kann ja auch Apfelschorle, Weißwein, es braucht einfach eine gewisse Säure im Käsefondue. Und das hat man natürlich mit Rivella auch. Deshalb für mich als Koch war es völlig logisch, dass das passt und dass das auch schmecken wird. Und es hat auch geschmeckt. Aber ich habe nicht damit gerechnet, dass natürlich der normale, nicht gelernte Koch das völlig verrückt findet. Und deshalb war dieses Video auch ziemlich viral.
Ja. Aber du hast immer wieder so ein bisschen unkonventionelle Ideen. Wie kommst du auf solche Rezepte?
Das frage ich mich. Also wahrscheinlich ist natürlich auch Berufserfahrung schon das Wichtigste, dass ich einfach viele Sachen mache, die ich schon mal irgendwann in der Küche gemacht habe oder halt in ähnlicher Form oder eine Abwandlung. Oder eben man beginnt irgendwann zu verstehen, Rivella schmeckt gar nicht so unterschiedlich wie eine Apfelschorle und deshalb funktioniert das. Und so kann man sich halt einfach durch Wissen, was man gesammelt hat, neue Kreationen zusammenbauen.
Du hast dich auch dem Autobahn-Raststätten-Klassiker des dreieckigen Käse-Ei-Sandwiches angenommen in deinem Kochbuch. Gibt es einen roten Faden, der sich durch deine kulinarischen Kreationen durchzieht?
Nein, würde ich nicht sagen. Einen roten Faden. Ich mache einfach alles, auf was, dass ich Lust habe. Das kann man vielleicht sagen. Aber es ist so unterschiedlich. Also manchmal eben wie dieses Käse-Ei-Toast ist ja eigentlich lächerlich simpel, um das in ein Kochbuch zu packen, war mein Gedanke. Und dann fand ich das aber irgendwie so lecker, als ich das gemacht habe, dass ich so dachte, eigentlich spielt es überhaupt keine Rolle, ob das jetzt viel zu einfach ist.
Trotz dem weißen Toastbrot,
ja,
ohne Rinde.
Klar, ja. Und deshalb dachte ich dann, ey, das passt eigentlich genauso gut zu mir wie irgendein Nussbutter-Soße mit gefüllten Ravioli oder so.
Esther, kochst du auch gerne?
Ja, aber ich denke nicht ganz auf dem gleichen Niveau. Ist zu befürchten. Genau.
Und gleiche Frage an dich. Lieblingsessen, gibt es das bei dir auch?
Ja, es ist ein bisschen ähnlich, wie du gesagt hast, Noah. Irgendwann ist man aus dem Alter raus, dass man nur eins hat. Aber ich habe heute gerade gefüllte Tomaten mit Hackfleisch gemacht und Reis dazu und das liebe ich innig. Ist so eine Erinnerung an meine Jugend.
Menschen, die kochen, sind mir immer sympathisch. Hast du im Vorgespräch erwähnt. Ihr beide kennt euch nicht. Warum
Nein.
ist das so?
Also, dass wir uns nicht kennen oder dass
Nein.
wir Menschen...
Aha, dass
hättest du das...
sympathisch sind,
ja,
gerne kochen.
Das ist etwas ganz Basales, Menschliches, das Ernähren von anderen Menschen ist etwas Hochsympathisches. Das finde ich sehr nett, wenn man sich dem widmet. Es ist eine Art der Kontaktaufnahme zwischen Menschen, die eben nicht verbal ist, aber gleichwohl oder umso mehr verbindend und spürbar, finde ich etwas sehr Schönes.
Ja, das finde ich auch. Ich finde auch oft, wenn ich Besuch habe, wenn ich viele Freunde einlade oder so, dann fühle ich mich immer am wohlsten, wenn ich am Kochen bin, weil ich einfach weiß, dass ich wie so eine gewisse Verbindung automatisch schaffe, weil ich für sie koche. Ist ja wie eine Geste auch. Und das stimmt, ja.
Mhm. Ist eigentlich auch eine schöne Geste, eine großzügige Geste. Aber du hast als Koch in einem Restaurant in Elm im hintersten Glarnerland angefangen. Jetzt bist du Food-Influencer. Wie bist du dazu gekommen?
Also zum Food-Influencer werden, ja, das war eigentlich ein Zufall. Ich habe vor circa 4-5 Jahren, als so gerade diese Lockdown-Zeit war, habe ich einfach irgendwann aus Langeweile zu Hause, weil das Restaurant war zu, in dem ich gearbeitet habe, und dann habe ich irgendwann zu Hause Kochvideos entdeckt für mich, die mir meine Frau immer geschickt hat, wenn sie mir mitteilen wollte, was sie gerne zu Abend essen würde. Und dann habe ich das manchmal für sie gekocht, manchmal auch etwas anderes, aber ich fand auf jeden Fall diese Art, das Kochen zu teilen und zu zeigen, was man machen könnte, fand ich irgendwie spannend und habe das gesehen, damals noch auf TikTok vor allem. Und kam dann so irgendwann auf die Idee, dass ich das eigentlich selber auch machen könnte, weil mir einfach auch langweilig war, weil das Restaurant zu war. Und es war einfach nur aus Lust und Neugier. Und ich hatte damals auch überhaupt noch nichts am Hut mit Social Media. Also ich war wirklich komplett unerfahren. Ich hatte auch keine Ahnung, wie man ein Video produziert oder so. Das Einzige, was ich konnte, war kochen. Und dann war es ein langer Prozess vom ersten Video bis dann zum Influencer als selbstständiger Beruf quasi. Also das war circa ein Jahr, würde ich jetzt sagen. Oder vielleicht länger, 1,5 Jahre, 2 Jahre so. Und ja, dann irgendwann habe ich immer mehr Videos gemacht, wurde besser, habe das gepostet, geteilt, bin größer geworden auf verschiedenen Plattformen. Und dann kam irgendwann die erste Kooperationsanfrage, quasi, wo ich Geld angeboten bekommen habe, um Werbung in meinem Video zu platzieren. Und dann war so der Moment, wo ich gemerkt habe, ah, okay, das ist eigentlich ein Beruf, man kann damit Geld verdienen. Und ab diesem Moment ging es dann nochmal circa ein halbes Jahr, bis ich dann mich selbstständig gemacht habe, komplett ohne noch irgendwo angestellt zu sein.
Esther, hat der Zufall auch in deinem Leben, in deiner Karriere eine Rolle gespielt?
Immer wieder.
Immer wieder?
Immer wieder, genau. Es ist insofern lustig, weil ich als Psychotherapeutin ja manchmal mit den Patienten zusammen Entscheidungsfindung mache und das schematisch und methodisch mache. Ich habe eigentlich die wichtigen Entscheide meines Lebens als Hüftschüsse getroffen. Zum Beispiel schon nur die Medizin, dass ich Medizin studiert habe. Das habe ich nur gemacht, weil ein paar coole Kollegen das auch in Erwägung gezogen haben. Die Wahl meiner Psychotherapieausbildung später, da habe ich mich einfach an eine Kollegin drangehängt, dass ich überhaupt Psychiatrie gemacht habe, ebenfalls. Und zum Schreiben bin ich auch etwas aus Dummheit gekommen.
Ursprünglich wolltest du einmal Hundekoiffeur?
Ja, das war mal die Idee, genau.
Was ist dann schiefgelaufen in deiner Karriere?
Ich würde sagen, es ist etwas richtig gelaufen. Nein, ich habe dann irgendwann gemerkt, dass Hunde zwar niedlich sind, aber das Hochheben von schweren Hunden und Scheren vielleicht nicht ganz mein Ding ist. Und bin dann einfach ins Gymnasium gegangen und habe mich ein bisschen treiben lassen und bin schlussendlich jetzt dort gelandet, wo ich bin. Und das finde ich immer spannend.
Beim Schreiben wieder?
Ja, beim Schreiben, aber das Ärztinsein ist natürlich etwas sehr Zentrales. Ohne das wäre mein Schreiben ganz ein anderes. Das war lange ja nur so nebenbei und begleitend und erst jetzt, seit Anfang Jahr, habe ich mich wirklich selbstständig gemacht als Autorin und Referentin.
Wie fühlt sich das an?
Neu.
Kann man den Beruf der Ärztin, für viele ein Traumberuf, überhaupt einfach so ablegen?
Weil ich ja diese Ratgeberbücher geschrieben habe, in denen es darum geht, mentale Mittel anzuwenden, also eigentlich psychotherapeutische Werkzeuge, ist es ja nicht so weit weg. Und ich wende mich immer noch als Ärztin an die Leser. Ich hatte zu Anfang wirklich Mühe, vor allem weil ja so ein gewaltiger Ärztemangel herrscht, jetzt auszusteigen. Aber mein Mann ist Hausarzt und er hat mir gesagt, du arbeitest nach wie vor als Ärztin, jetzt einfach neu in der Gesundheitsförderung und Prävention. Und das ist mir ein Herzensanliegen. Also so anders ist es gar nicht.
Aber angefangen hast du eigentlich mit Krimis?
Ja, genau. Vor 15 Jahren oder ein bisschen mehr, genau. Aber in den Krimis habe ich natürlich auch schon Psychiatrie, Medizin reingepackt und meine Haltungen und Informationen da in den Falten der Unterhaltung untergebracht.
Woher kommt diese Faszination für die etwas dunklere Seite der menschlichen Existenz?
Das ist noch interessant. Ich habe früher, wenn ich gelesen habe, nur Krimis gelesen. Und deshalb war es für mich ganz klar, dass ich, wenn ich schreibe, dann ein Krimi. Heute lese ich fast keine Krimis mehr. Absurderweise. Ich glaube, das ist aber, wenn man selbst welche schreibt, dann weiß man, wie es geht. Und dann ist es wie, wenn man ein Theaterregisseur ist, dann kann man wahrscheinlich kein Stück mehr schauen, ohne sich zu überlegen, wie haben die das jetzt gemacht. Genau.
Liest du auch Krimis noch?
Nein, tatsächlich nicht. Ich lese generell viel zu wenig. Meine Frau liest sehr viel. Das einzige Buch, das ich immer wieder lese, also fast jedes Jahr in jeden Ferien, ist von Anthony Bourdain, Die Geheimnisse eines Küchenchefs. Das ist über sein Leben, das in den 80er, 90er Jahren in New York stattgefunden hat als Küchenchef. Und das ist völlig verrückt, dieses Buch. Also sein Leben damals war völlig verrückt und das lese ich irgendwie gerne, ja.
Und du hast selber auch ein Buch herausgegeben kürzlich, ein Kochbuch. Wie kommt man als Influencer darauf?
Also die Idee, ein Kochbuch zu schreiben, ist tatsächlich, als ich noch in der Küche gearbeitet habe, schon entstanden. Und das ist für viele Köche sehr naheliegend, weil es einfach ein großer Wunsch und Traum ist, von vielen Köchen mal ein eigenes Kochbuch zu schreiben. Ich glaube, das hat damit zu tun, weil halt, wenn man kocht, hat es immer eine gewisse Vergänglichkeit. Man kocht, man isst das und am nächsten Tag macht man etwas Neues und das ist irgendwie schön, dass es so ist, aber es hat irgendwie auch manchmal schade. Wenn man ein besonders gutes Gericht gemacht hat, denkt man sich so, ja, das würde ich schon gerne irgendwie festhalten. Und als ich dann einfach Influencer wurde, hatte ich wie die Möglichkeit, das zu machen, weil verschiedene Verlage auf mich zugekommen sind und gefragt haben, ob ich mal ein Buch rausbringen möchte. Und ich konnte dann schon antworten, dass ich bereits an einem Buch dran bin. Mhm. Und habe dann mir so ein Team zusammengestellt, also Alex Kühn, der das Buch geschrieben hat, dann ein Fotografen, ein Grafiker und dann haben wir zu viert quasi dieses Buch über 1,5 Jahre gestaltet und gemacht, ja.
Mhm. Aber jetzt könnte man sagen, Bücher sind doch sowieso am Aussterben. Heute schauen die Leute eben Videos, wie du sie machst. Warum dann trotzdem? Oder ist ja. Das tatsächlich so, ja, dass die Leute keine Kochbücher mehr lesen?
Also ich glaube, Kochbücher verkaufen sich im Vergleich wahrscheinlich noch ziemlich gut, weil es halt einfach ein gutes Weihnachtsgeschenk ist, etc. Aber das habe ich mich natürlich schon gefragt, weshalb das überhaupt Sinn macht, weil jetzt gerade einfach, wenn man es anschaut, Aufwand und Ertrag ist natürlich schon nicht zu vergleichen wie andere Dinge, die ich mache auf Social Media. Aber da ich selber einfach, seit ich in der Kochausbildung war, Kochbücher sammle und liebe und anschaue, war es natürlich für mich einfach so wie ein Traum, das selber jetzt machen zu können. Ja. Und deshalb war es auch egal, also ob ich jetzt nur 5 Stück verkaufe oder 10.000, war mir eigentlich ziemlich egal.
Also Print ist wichtig und auch für dich, der eher digital, also ausschließlich digital unterwegs ist. Das hören wir natürlich gerne beim Schweizer Monat.
Ja. Wie siehst du das? Bücher, haben die eine Zukunft oder sattelst du auch bald auf Videos um?
Nein. Es ist ja erstaunlich, man sagt dem Buch schon seit 10 oder 20 Jahren den tragischen Tod voraus und dieser Tod, der verzögert sich zumindest noch. Interessant ist ja auch, man dachte zuerst, die E-Books, die kommen und die Printbooks, die gehen, aber das ist überhaupt nicht so. Und meiner Erfahrung nach oder Erfahrung meines Verlegers nach ist das gar nicht so. Das E-Book ist ein ganz kleiner Teil. Die Leute haben gerne Print, immer noch. Ich kann mich diesbezüglich nicht beklagen. Ich schreibe jetzt seit über 15 Jahren Bücher und ich könnte nicht sagen, dass das immer weniger und immer weniger interessant wird. Ich finde, das Buch hält sich, weil es halt etwas Schönes ist. Es ist etwas Haptisches. Ja. Man hat es in der Hand und es ist echt. So wie du gesagt hast, Noah, es ist etwas, das überdauert. Und wenn man dich mag, dann kann man dich ein bisschen nach Hause nehmen.
Gerade in einer Zeit wie jetzt, wo also alles, was ich mache, eben eigentlich vergänglich ist. Also nicht nur, wenn es ums Kochen geht, sondern auch diese Videos. Auch wenn dieses Fondue-Video, welches du angesprochen hast, 10 Millionen Aufrufe macht, in einem Monat oder schon in 2 Wochen ist es trotzdem vergessen, weil es einfach so viele von diesen Videos gibt, dass du dieses Video vergisst im Normalfall. Und ein Buch, das kannst du halt einfach viele Jahre zu Hause haben und dich daran freuen. Und deshalb ist schon, glaube ich auch, dass das Buch bleiben wird. Ja.
Esther, es gibt ja den Begriff der Küchenpsychologie, also quasi psychologische Analysen von Laien. Das ist ein bisschen ein abwertender Begriff, aber würdest du sagen, kann man, gibt es in der Küche tatsächlich psychologische Erkenntnisse zu entdecken?
Zum Beispiel, wenn einem etwas misslingt, Frustrationstoleranz, da kann man große Erkenntnisse über sich selber machen. Eben, wie nähere ich einen Menschen, wie nähere ich mich einem Menschen mittels Essen? Ja, auf diesem Weg schon, definitiv. Und ich glaube, der Mikrokosmos Küche, gerade in einer Restaurantküche, ist wahrscheinlich etwas sehr Interessantes, auch psychologisch. Wer ist der Chef, wer nicht, ja, ja. Wer macht was? Schon, oder?
Extrem, ja.
Wie groß ist deine Frustrationstoleranz in der Küche noch?
Tatsächlich sehr gering. Also in der Küche, es passiert mir immer seltener, umso länger ich koche, weil man einfach weiß, wie man Fehler beheben kann, schon im Prozess, dass eigentlich dann auch gar kein Fehler mehr erkennbar ist, jetzt wenn ich koche für ein Gericht. Und deshalb, wenn es dann wirklich passiert, dass ich am Ende gescheitert bin an meiner neuen Idee oder sie einfach nicht so gut war, wie ich dachte, als ich angefangen habe, dann bin ich schon sehr enttäuscht. Also dann ist der Tag schon gelaufen. Aber es passiert wirklich selten, ja.
Was sagt der Kochstil eines Kochs über den Charakter eines Menschen aus?
Ich glaube, sehr viel. Also ich sage immer, man ist ja eigentlich bei allem so, man kocht, wie man isst im Endeffekt. Also wie man als Mensch isst, so kocht man auch.
Zum Beispiel?
Locker, unkompliziert oder extrem verkopft und komplex. Also das gibt's, ja. Und das hat nicht mal unbedingt damit zu tun, ob es jetzt Fine Dining ist oder Easy Food. Ja, das ist.
Und auf welcher Seite bist du?
Das hat sich geändert. Ich glaube, jetzt bin ich tatsächlich sehr bei Easy Food und zugänglich und ich sage mal so umarmend, offen, einfacher. Aber das war natürlich früher anders. Also als ich vor allem in der Gastronomie noch gearbeitet habe, auch in der Sterne-Gastronomie, war ich natürlich schon auch sehr perfektionistisch und präzise, komplex. Ja. Und das war ich wahrscheinlich dann auch als Person eher. Ja.
Du hast eine Vergangenheit du hast es angetönt, in der Spitzengastronomie. Du hast das Restaurant Magdalena in Rickenbach, Kanton Schwyz, mitgegründet. Und ihr wurde damals auf Anhieb mit 2 Michelin-Sternen ausgezeichnet, was enorm selten ist.
Mhm. Ja, das war völlig unerwartet. Das war jetzt im Nachhinein, würde ich sagen, auch für mich lebensverändernd total. Also vielleicht, um das kurz einzuordnen, wir haben das Restaurant eröffnet, dann kam Corona, dann haben wir wieder geöffnet. Es war so eine ziemlich schon generell spezielle, hektische, verwirrende Zeit. Und es war nie geplant, dass dieses Restaurant eigentlich so ein Gourmet-Fine-Dining-Restaurant wird. Klar, wir hatten Ambitionen, aber nicht auf diesem Level. Und wir haben einfach losgelegt und ständig das Konzept angepasst. Wir waren zu dritt in der Küche, also Küchenchef, ich als Sous-Chef und ein Patissier. Und irgendwie war diese Kombination aus uns drei so speziell, jetzt im Nachhinein betrachtet, dass das irgendwie so eine eigene Dynamik angenommen hat, wie wir gekocht haben und haben dann eigentlich das Konzept, das wir hatten zu Beginn, immer wieder überarbeitet und angepasst, weil wir gemerkt haben, dass eigentlich unsere Leidenschaft auf diesem Fine Dining liegt komplett. Und dann haben wir das einfach durchgezogen und zum Glück waren der Besitzer und die Inhaber, die Chefs sind so völlig offen und haben das einfach geschehen lassen. Und dann haben wir das, irgendwann gab es dann keinen Mittagsservice mehr, weil wir keine Zeit hatten. Es gab keine à la carte Karte mehr. Es gab irgendwann nur noch ein Menü am Abend, 5 oder 7 Gänge. Und dann haben wir natürlich angefangen zu hoffen, ja, vielleicht gibt es irgendwann mal einen Michelin-Stern. Und ich hatte gleichzeitig noch meine Chefkochprüfungen. Und ich kann mich noch so gut erinnern, ich war am Morgen zu Hause. Ich hatte so ein kleines Studio, Einzimmerwohnung direkt neben dem Restaurant, weil ich eigentlich sowieso nur gearbeitet habe und dort nur zum Schlafen war. Und dann kam morgen der Michelin, also das ist ja eigentlich ein Restaurantführer, der die Restaurants bewertet, kam dieses Buch heraus. In diesem Jahr gab es nicht mal eine Feier, weil Corona war. Das heißt, wir bekamen keine Einladung, gar nichts. Wir wussten von gar nichts. Und dann kam dieser Führer raus, wir haben das alle angeschaut, zu Hause. Wir hatten einen Gruppenchat und dann hat jemand in diesem Chat geschrieben, wir haben 2 Michelin-Sterne bekommen. Und wir alle dachten, es ist ein Fehler. Weil wir nichts bekommen haben, keine E-Mail, gar nichts. Und wir dachten, es ist ein Fehler. Ich dachte, es ist ein Fehler. Nein, es kann nicht stimmen. Und dann kam aber ein Instagram-Post von der Michelin-Instagram-Seite, wo es hieß, neues 2-Sterne-Restaurant, Restaurant Magdalena. Und erst dann, das war so eine halbe Stunde später, konnten wir das realisieren. Und wir waren völlig durcheinander, völlig, das war einfach so überraschend, so unglaublich. Das werde ich nie vergessen. Und dann musste ich eine halbe Stunde später an diese Chefkochprüfung gehen mit diesen Emotionen. Und mir war alles egal. Also ich dachte so, ja. Ich ging dort hinein, habe das ausgefüllt, geschrieben, bin wieder nach Hause gegangen. Dachte mir so, wenn ich durchgefallen bin, ist mir komplett egal. Weil ich bin jetzt ein Sous-Chef in einem 2-Sterne-Restaurant.
Warst du damals kulinarisch gesprochen auch locker und unkompliziert, wie du das vorhin beschrieben hast? Oder warst du da zu dieser Zeit eher verkopft?
Das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, ich war schon verkopfter als... Ja, doch, ich war schon verkopft. Ich glaube schon. Ich glaube, das muss man auch sein, wenn man Sous-Chef ist in so einem Restaurant, weil es einfach extrem viel Planung braucht und eben diese komplizierten Dynamiken in einer Küche. Wir waren alle unter 30 und wir wurden dann von diesem Dreier-Team sehr schnell zu 7, 8 Leute in der Küche. Und eben diese Situationen lesen, anpassen und umgehen damit, mit irgendwie dieses Konstrukt von einem Fine-Dining-Restaurant, das von 0 auf 100 irgendwie entstanden ist, ein bisschen zusammenhält, muss man, glaube ich, schon auch sehr verkopft sein. Und,
Also diese Phase in deinem Leben war sehr prägend, auch in einer anderen Hinsicht. In einer Hinsicht, wie du offen auch in deinem Buch darüber sprichst und schreibst. Du hast ein Burnout erlitten. Wie geht es dir heute? Wie hast du diese Situation damals gemeistert?
Also heute geht es mir sehr gut. Damals gemeistert habe ich die Situation vor allem dank meiner Frau. Ich selber habe das gar nicht so wahrgenommen, weil ich sehr resistent war gegenüber eigenen Emotionen wahrzunehmen. Und meiner Frau ist das aufgefallen, indem es mir einfach immer, wenn ich nicht gearbeitet habe, ging es mir sehr schlecht. Also wenn ich gearbeitet habe, war ich immer auf Leistung und eben man war 14, 15, 16 Stunden in der Küche, hat sehr viel gearbeitet und auch in der Freizeit hat oft noch irgendwie eigentlich berufliche Sachen gemacht. Und wenn ich dann Ferien hatte, das Restaurant zu war, ging es mir einfach immer schlecht, im Sinn von, ich dachte immer, ich bin krank oder ich werde krank oder irgendwas dazwischen. Und meine Frau hat dann irgendwann einfach gesagt, so, ey, ich glaube nicht, dass du krank bist. Also nicht körperlich krank, sondern wahrscheinlich psychisch. Und vielleicht solltest du mal in Therapie gehen. Und das war eigentlich so ausschlaggebend, als sie mir das so direkt ins Gesicht gesagt hat. Weil klar, unterbewusst habe ich wahrscheinlich schon auch gedacht, ja, könnte schon sein, aber man will es nicht wahrhaben, weil man halt diesen Break nicht will. Man ist so in diesem Flow, dass man keine Lust hat auf diesen Break und auf diesen sich selber auch eingestehen, dass vielleicht auch zu viel ist. Und dann hat sie das so offen angesprochen in den Ferien. Dann war ich so, hey, wahrscheinlich hast du recht. Und dann ging ich in Therapie, in Gesprächstherapie. Und dort wurde mir dann sehr schnell klar, ja, dass ich einen Burnout habe oder eine Art von Burnout. Und habe das dann einfach so therapiert. Und habe jetzt einfach Hilfsmittel, sage ich mal, oder ich weiß einfach besser, damit umzugehen. Ich habe natürlich immer noch die Gefahr, dass das wieder passiert, weil ich jetzt selbstständig bin und eigentlich alles, was ich mache, eigentlich arbeiten ist. Aber ich kann es wie besser beobachten.
Esther, kommen dir Geschichten wie diese aus deiner eigenen Praxis bekannt vor?
Natürlich, das ist etwas sehr Häufiges, auch dieses lange nicht realisieren, was abgeht oder lange nicht reagieren auf das, was abgeht, das hast du sehr schön beschrieben. Mhm.
Du hast ja viel über Resilienz geschrieben. Kann man das trainieren, um mit solchen Situationen fertig zu werden?
Ja, natürlich kann man das. Ich denke, grundlegend sind wir einfach mal so, wie wir sind. Ein Zuhörer bei einer Lesung hat das kürzlich sehr schön gesagt. Eine Ziege ist eine Ziege und kein Schaf. Und das hat etwas. Wir haben unsere Natur und man kann nicht nach Belieben sich komplett umstülpen und einfach eine Entscheidung treffen und dann ist man anders. Aber wir haben Freiheitsgrade. Wir können an uns arbeiten. Wir können eben Werkzeuge entwickeln, wie du gesagt hast, Noah. Und um sich wahrzunehmen, um sich zu steuern, um mit Gedanken, mit Gefühlen umzugehen, mit seinen Handlungsimpulsen, mit dem Körper. Und man kann sehr viel rausholen. Und das ist ja der Inhalt gerade meiner beiden Ratgeberbücher.
Mhm. Hast du ein paar Beispiele für solche mentale Werkzeuge?
Zum Beispiel einfach schon mal sich zu fragen, was liegt überhaupt in meiner Macht? Das ist für mich sehr, sehr wichtig. Wir haben manchmal das Gefühl, wenn nicht 100% erreichbar ist und in meiner Macht liegt, dann lohnt es sich überhaupt nicht. Aber auch wenn wir nur 30% oder 40% verändern können, dann macht das sehr viel aus. Und dort habe ich Übungen, die ich mit den Patienten mache, um genau das rauszufinden. Was sind meine Freiheitsgrade? Oder etwas, was ganz wichtig ist, ist auch, wie gehe ich mit meinen Gedanken um? Wie ordne ich die ein? Einfach mal zuerst, dass man überhaupt realisiert, dass das, was ich denke, nicht objektive Wahrheit ist, sondern immer subjektiv, also Geschichten, die ich mir erzähle. Und dass man dann merkt, ich habe die Wahl, welche Geschichte ich mir erzähle und ich habe die Möglichkeit, das langsam zu ändern, auch wenn das nicht immer einfach ist. Das sind so Beispiele.
Gemäß Statistiken nehmen die psychischen Erkrankungen zu. In vielen Ländern deckt sich das mit deiner Erfahrung?
Es ist immer eine große Frage, ob die psychischen Störungen zunehmen oder ob die Offenheit, die Aufmerksamkeit gegenüber den psychischen Störungen zunimmt. Es ist auch so, je mehr Therapeuten, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass jemand in Behandlung geht. Das ist einfach auch eine Realität. Ich habe schon den Eindruck, dass viel Druck, viel Anspannung, Stress in der Bevölkerung da ist. Ich finde, wir müssen aber aufpassen, wo wir die Diagnosegrenze setzen, dass wir die nicht zu tief legen, dass wir es nicht beliebig werden lassen. Mein Gefühl ist, dass wir als Gesellschaft schrittweise verlernt haben, mit normalen, belastenden Lebensumständen umzugehen, mit unangenehmen Gefühlen, Druck, Stress, mit Verlusten, auch mit einschneidenden Ereignissen. Die müssen nicht zwangsläufig, auch wenn sie uns schütteln, es muss nicht zwangsläufig eine Diagnose sein und Behandlung bedürfen. Und dort müssen wir hinschauen.
Mhm. Woran liegt das, dass man heute, wie du sagst, empfindlicher ist für...
Ich weiß nicht, ob wir empfindlicher sind. Es ist so, dass die Psychiatrie hat die letzten 10, 20 oder 30 Jahre sehr viel investiert, aufzuklären, zu entstigmatisieren, so die psychischen Krankheiten aus ihrem Schattendasein rauszuholen. Und das hat sehr viel Gutes, obwohl ich sagen muss, wir sind immer noch nicht dort, wo wir hinwollen. Aber weil der Mensch halt ist, wie er ist und zu Extremen neigt, schwappt es manchmal über. Dass es nicht nur akzeptiert ist, eine psychische Störung zu haben, sondern in gewissen Kreisen sogar cool oder wünschenswert. Und wir müssen uns halt ehrlicherweise auch vor Augen halten, dass neben all den gravierenden Nachteilen, die psychische Störungen haben, gibt es auch Vorteile. Und je geringer ausgeprägt die Störung ist, desto mehr können diese Vorteile, primärer Krankheitsgewinn, sekundärer Krankheitsgewinn, dann ins Gewicht fallen. Und dort müssen wir hinschauen.
Was ist primärer und sekundärer Krankheitsgewinn?
Primär, das muss ich jetzt ausholen. Primärer Krankheitsgewinn, das heißt, ich schaffe es durch das Auftreten von Symptomen unbewusst, dass meine intrapsychische Spannung sinkt. Beispiel, ich bin eine Frau mittleren Alters, mein Partner ist sehr dominant. Der will, dass ich einfach in der Küche, Noah, in der Küche bin und nichts anderes mache. Ich möchte mich aber entwickeln, ich möchte raus. Jetzt bin ich in einem Zwiespalt. Einerseits treibt es mich raus, andererseits will ich keinen Stress und keinen Konflikt mit meinem Partner. Das ist schwierig, Zwiespalt. Jetzt, wenn ich eine Angststörung entwickle, dann ist das unangenehm. Ich bin ans Haus gefesselt, ich traue mich nicht mehr raus, aber der Konflikt mit meinem Partner ist weniger schlimm. Denn der Drang nach draußen, der ist ein bisschen gelöst. Aber das ist unbewusst. Sekundärer Krankheitsgewinn hingegen, das ist all das, was mir an Gutem zugetragen wird, dadurch, dass ich krank bin. Also Aufmerksamkeit, Zuneigung, Entlastung, Verständnis, Lohnfortzahlungen, dass ich weniger leisten muss, Nachteilsausgleich, all das.
Und du sagst quasi, es gibt dann wie ein bisschen die Versuchung, auch diese in dieser kranken Rolle zu sein. Das kann passieren.
Also wir müssen ehrlich sein, wenn jemand eine wirklich gravierende, schwere Störung hat, man muss sich vorstellen wie eine Waage. Wenn auf der linken Seite die Nachteile so schwer sind, dann können die Vorteile auf der rechten Seite gar nicht mehr viel ausrichten. Aber wenn wir es eben mit einer Befindlichkeitsstörung zu tun haben, mit relativ leichten Symptomen, die noch gut handhabbar sind, dann sind die Vorteile im Gegenzug sehr viel Ausdruck, also viel stärker. Und dort wird das Problem. Nicht bei den wirklich starken. Das ist wichtig. Wenn jemand wirklich schwere psychiatrische Störungen hat, dann sind die Vorteile nicht so wichtig. Aber bei den Leichten könnte es attraktiv sein, krank zu bleiben.
Und also ich weiß jetzt nicht, ob das auch in das geht, aber aktuell ist ja auch so das ADHS-Thema sehr groß. Würdest du sagen, das hat auch ein bisschen damit zu tun, weil...
Auch dort, es gibt die ganze Spannbreite. Ich habe jetzt im letzten Jahr noch mit jungen Erwachsenen zwischen 18 und 25 gearbeitet. Und ich habe schon zu meinem Erstaunen feststellen müssen, die werden sauer, wenn ich ihnen diese ADHS-Diagnose nicht gebe. Das passiert einem Onkologen nie, dass jemand sich nicht ernst genommen fühlt, weil er keine Krebsdiagnose vergibt oder eine bereits gestellte Krebsdiagnose hinterfragt. Ich meine, da ist man nur gottfroh. Und das ist etwas bei ADHS, bei Autismus-Spektrum-Störungen, bei Neurodiversität, wo mir das auffällt. Und auch eine IV-Ärztin, eine sehr erfahrene Frau, hat gesagt, das sind die ersten psychiatrischen Störungen, die die Leute haben wollen. Und da stimmt etwas nicht. Ich will nicht, dass Patienten Nachteile haben durch die Störung, aber sie sollen auch keine Vorteile haben. Denn ich bin ja Ärztin, ich will sie behandeln und die Störungen wegkriegen.
Ich habe immer das Gefühl, die Leute wollen entweder normal sein oder halt normal, aber sie haben eine Krankheit, die eben in dieses ADHS-mäßige geht oder Spektrum. Und als ich eben in diese Gesprächstherapie ging, war das auch das Erste, was abgeklärt wurde, ob ich ADHS habe oder irgendwie sonst was. Und ich habe mich dann ziemlich schnell damit abgefunden, dass es eigentlich auch okay ist, wenn man vielleicht einfach auch, ich weiß, auch komisch ist. Vielleicht ist man auch einfach ein komischer Typ, also komisch im Sinn von, ich muss nicht normal sein, ich brauche aber auch keine Krankheit, ich kann auch einfach so sein, wie ich bin. Das ist vielleicht manchmal ein bisschen komisch für gewisse Leute und das ist aber für mich völlig okay.
Darf ich dich bitte an mein Herz drücken? Du sagst das so schön. Ja. Mir hat mal ein Orthopäde nach einer Lesung gesagt, Sie, Frau Poschardt, darf ich meinen Patienten sagen, sie seien gesund? Und ich so, hä, was meinen Sie? Er hat gesagt, wissen Sie, gesund, das ist Gaußsche Kurve, das ist ein Spektrum. Aber dann kommt ein junger Mensch zu mir und fragt mich, orthopädisch bin ich gesund? Und ich finde, ja klar, aber werde ich dann am Ende noch juristisch verklagt, weil doch etwas Kleines ist. Und das ist eher, ich finde das so schön, schöner könnte man es nicht definieren als du. Herzlichen Dank. Okay. Ja, wir dürfen komisch sein und wir dürfen Originale sein.
Genau, ich habe das so immer versucht, meiner Frau zu erklären, dass bei gewissen Sachen bin ich speziell und dann habe ich irgendwann gesagt, ich habe mich damit abgefunden, dass ich vielleicht einfach komisch bin. Ich finde das gut auch. Und ich habe natürlich auch Freunde, man zieht sich ja dann irgendwie auch an. Die haben dann auch, also ich habe auch so einen Influencer-Kollegen und so, und der ist auch speziell, aber... Also im Positiven. Und der ist auch immer der wollte sich immer diagnostizieren lassen. Und dann irgendwann hat er auch die Diagnose ADHS bekommen. Und ich habe ihm, und wir sind aber sehr ähnlich. Und er meinte dann immer, ich glaube, du hast das auch. Wir sind so ähnlich, wie wir denken. Und so, ich meine, mir ist das egal, ob ich es habe oder nicht. Ich kann auch damit leben, wenn ich einfach sage, ich bin komisch. Das ist für mich gut so.
Weil die Frage ist, was ist ja dann, wenn man die Diagnose hat?
Genau, ob man dann Medikamente nehmen würde oder nicht. Er nimmt keine Medikamente. Und dachte ich so, ja, dann...
Dann, weißt du, ich denke, der Punkt ist, für viele Leute ist die Diagnose zuerst mal, ich bin nicht schuld. Gott sei Dank, ich bin nicht falsch. Und das ist tiptop. Aber gefährlich wird es dann, wenn mit der Schuld auch die Verantwortung über Bord geworfen wird. Im Sinn von, ich kann nichts machen. Und dann geht es noch einen Schritt weiter im Sinn von, jetzt müsst ihr schauen. Jetzt ist es eure Aufgabe, mir den Weg freizuräumen, alle meine Probleme, die Konsequenzen wegzumachen, denn ich bin ja krank. Und dort wird es missbräuchlich. Und deshalb, wie wunderschön ist deine Sichtweise zu diesem Thema. Es ist so viel gesünder, Denn du sagst, ich bin, wie ich bin, ich mache was draus und meine Güte, hast du was draus gemacht. Ja, wer, wenn nicht du, es ist herrlich.
Das ist ja eigentlich auch so ein bisschen die Quintessenz deiner Forderung, mehr Selbstverantwortung, also sich selber auch etwas zutrauen.
Ja, genau. Ich denke, wenn Noah nicht komisch wäre, dann wäre er nicht dort, wo er heute ist. Du verstehst mich richtig, ja. Ich finde dich nicht komisch, aber ich finde, du bist ein Original. Und wollen wir denn uniformiert sein? Wir haben irgendwo im Kopf diese Haltung von, wir müssen alle ideal sein. Ich merke das manchmal bei medizinischen Vorträgen. Die Empörung der Ärzte, dass da ein Patient einen Nachteil bekommen hat, dass der ein schlechtes Blatt ausgeteilt bekommen hat. Nein, das ist, man nennt das Leben. Und dort dürfen wir ein bisschen unsere Haltung überprüfen.
Wie stehst du eigentlich zum Einfluss von Social Media auf die psychische Gesundheit? Also das ist ja auch ziemlich umstritten. Also kann man sagen, dass die Leute, wenn sie zu viel von Noahs Videos schauen, vielleicht Schäden davontragen?
Ich denke, jetzt Noahs Videos mache ich mir sehr wenig Gedanken. Ich denke, es wäre vermessen, in beide Richtungen die Extreme bedienen zu wollen. Es ist weder Gottes Geschenk an die Welt, noch ist es ein Pakt mit dem Teufel, die sozialen Medien. Es ist Paracelsus, es ist eine Frage der Dosis. Wie viele Anteile meines Lebens verbringe ich auf sozialen Medien? Und wenn ich nur noch Videos schaue und wenn meine Kontakte alle nur noch über Social Media passieren und wenn mein Selbstbild, mein Wert über mich selbst nur über das läuft, dann ist es gar nicht gut. Aber wenn ich das konsumiere und schätze, aber daneben noch ein Leben habe, super, dann ist es eine Bereicherung. Also nicht verteufeln, aber sich auch nicht kopfüber reinstürzen.
Wie siehst du das? Gibt es irgendwie eine Grenze, was ungesund wird?
Ja, das glaube ich schon. Also ich bin ja selbst auch vor allem auch Nutzer von diesen Plattformen. Ich meine, die Videos, die mache ich, aber ich bin ja selber auch am Tag lange am Handy und auf Social Media. Und ich stelle das natürlich bei mir auch fest, dass ich vor allem auch Sachen verschiebe wegen Social Media, weil ich eigentlich irgendwas Unangenehmes, zum Beispiel eine unangenehme Mail beantworten. Und dann kann ich mir gut die Zeit vertreiben, indem ich einfach auf Social Media bin. Und bei mir ist natürlich die Gefahr, dass es sich sehr vermischt, weil es natürlich irgendwo mein Beruf ist, aber irgendwo halt einfach auch nur Videos anschauen eigentlich nicht mein Beruf sind. Und dann muss ich immer so selber für mich. Zum Glück bin ich dann doch sehr oder einigermaßen diszipliniert und langweile mich tatsächlich auch schnell, wenn ich so in diesen Real-TikTok-Algorithmus bin, dass ich dann irgendwann auch so merke, ja, was mache ich eigentlich?
Welche Food-Videos schaust du gerne? Kannst du etwas empfehlen?
Ja, es gibt verschiedene Creator, zum Beispiel Laurent heißt er, ich weiß gar nicht wie noch, aber Laurent, der ist ziemlich groß aus Kanada. Ich finde, der macht das, also der kocht mega, mega gut, extrem locker und ohne Sprache, also nur mit Musik und Kochen, und das schaue ich sehr gerne. Und sonst ist halt eben mit dem Algorithmus, ich weiß gar nicht, wie die Creator alle heißen, die ich die ganze Zeit sehe. Ich sehe sie einfach, weil der Algorithmus mir die Videos vorschlägt.
Mhm. Was ist der aktuell ein Hype?
Das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, was mich gerade beschäftigt, ist, dass eigentlich Fleisch wieder ein bisschen zum Hype wird. Und das finde ich irgendwie schade. Und ich merke auch, wie ich selber unbewusst darauf auch ein bisschen reingefallen bin. Und jetzt hatte ich gerade das Gespräch gestern mit meiner Frau, dass wir eigentlich wieder weniger Fleisch essen möchten. Und ich glaube, das kommt schon auch vor allem durch Social Media. Also ich habe auch so selber ein Fleisch-Video gemacht, also wirklich, wo es ums Fleisch geht, nicht quasi das Nebenprodukt ist. Und das hätte ich, glaube ich, vor 2 Jahren niemals gemacht, weil ich irgendwo auch Angst hätte, dass das sehr kontrovers ist und dann viel Hate-Kommentare bekomme. Und irgendwie jetzt habe ich das gemacht und dachte, ja, ist doch ein gutes Video. Es war auch ein gutes Video, aber ich finde es irgendwie auch trotzdem schade, dass diese Angst weg ist, weil es einfach wieder normaler wurde, dass man Fleisch isst, viel. Also ich habe immer Fleisch gegessen, ich war nie Vegetarier, aber es hat sich irgendwie geändert, ja.
Gibt es andere Food-Trends im Moment, die man im Moment oder künftig im Auge gehalten sollte?
Das ist schwierig jetzt, also es gibt natürlich immer so Mikrotrends.
Ist die hyperregionale Küche, ja. Ist die nordische Küche, ist das bereits?
Also ich glaube in der Sternegast oder in der Gastronomie ist glaube ich schon immer noch die nordische Küche das, was so ein bisschen den Zeitgeist angibt und zeigt, wie man irgendwie kochen sollte, wenn man modern kochen will. Und dort spielt natürlich auch Einlegen, Fermentieren und Gemüse eine große Rolle. Aber das ändert sich immer so schnell und vor allem auch durch Social Media. Also zum Beispiel der Smashburger war ja letztes Jahr so der große Social Media Hype. Und dann kamen ja 5, 6 Restaurants alleine in Zürich, die diesen Smashburger gemacht haben. Und jetzt hat sich das schon wieder gewechselt, dass jetzt ein normaler Burger, im Anführungs- und Schlusszeichen, der neue Hype wieder ist. Also ja, es geht so schnell mittlerweile, dass man eigentlich gar nicht so richtig sagen kann, was denn jetzt ein Hype ist. Das ist ein bisschen wie in der Mode auch.
Wissen alle, was ein Smashburger ist?
Ich kann es auch gerne erklären.
Gerne.
Ein Smashburger ist, dass man eigentlich das Fleisch, dieses Hackfleisch, was man ja hat für einen Burger, nicht in diese Patty-Form bringt und dann anbrät, sondern man nimmt diese Fleischkugel, diese Portion, die man hat, legt die in die Pfanne und zerdrückt es in der Pfanne quasi in die Form. Und ich glaube, vor allem die Besonderheit ist, dass das Fleisch dann extrem dünn gesmashed wird und halt nicht medium zubereitet wird, wie man es früher beim klassischen Burger oft gemacht hat.
Okay, gut, vielen Dank. Ich merke, ich habe keine Ahnung. Nordisch, Smash,
ja, ist auch
kein blassen Schimmer.
Und was sind deine nächsten Pläne, Esther? Bist du schon am
Ich schreibe Buch? Wieder einen Krimi. Ich habe mir das lange überlegt. Ich habe ja vor meinen beiden Ratgebern 7 Kriminalromane veröffentlicht und dachte dann mit den Ratgebern, die Krimi-Zeit sei vorbei. Aber dann hatte ich die Gelegenheit, mehrere Lesungen mit Christine Brandt zu machen. Und ich kenne sie schon von früher, ich mag sie sehr gerne. Und sie hat mich wieder motiviert und die Faszination des Krimis wieder zum Lodern gebracht. Deshalb bin ich jetzt dran, den nächsten Krimi zu schreiben.
Kannst du schon was verraten? In welchem Milieu?
Ja, natürlich Cassandra Bergen, meine Hauptprotagonistin. Die ist ja so ein bisschen ein Sraf und die hat mir deutlich gemacht, das 10. Buch, das Jubiläumsbuch, das ist ihres. Und wer bin ich, um ihr Nein zu sagen?
Gut, sind wir gespannt. Ihr habt eine innige Verbindung zueinander.
Ja, ja, sie ist dominant, ich gehorche.
Wie schaut der Frühling bei dir kulinarisch aus? Vielleicht die schönste aller Jahreszeiten?
Ja, das stimmt. Das stimmt. Ich freue mich eigentlich immer, wenn ich jetzt gerade in dieser Jahreszeit vor allem auch zu Hause kochen kann. Und unsere Tochter ist jetzt auch in einem Alter, wo sie mit uns mit ist. Und das mag ich sehr, dann viel mit Früchten und Gemüse und vor allem auch beides in Kombination gemischt zu kochen. Ja. Heute gab es zum Beispiel ein Risotto mit Fenchel und dazu gab es noch glasierte Pfirsich.
Und das ist deine Tochter?
Ja, den Risotto schon.
Ah, ich bin beruhigt.
Man muss immer ein bisschen schauen, aber ja. Wir probieren es einfach.
Wie alt ist sie?
1,5 Jahre.
Okay, aber ich merke, da wird schon früh trainiert.
Ja.
Super. Ja.
Sehr gut. Noah Bachhofen und Esther Boscher, vielen Dank für das Gespräch.
Merci vielmals.
Danke vielmals.
Das war Macher und Denker, eine Gesprächsreihe des Schweizer Monats, des Mediums für Macher und Denker. Weitere Informationen finden Sie unter schweizermonat.ch.